warst du im Einsatz für deine Datensouveränität?
Hallo und herzlich willkommen zum DASU-Podcast. Mein Name ist Carina Filusch, ich bin Datenschutzanwältin und einmal im Monat spreche ich mit einer Expertin oder einem Experten über das Thema DASU. Das ist die Abkürzung für Datensouveränität. Heute spreche ich mit Julia Schneider. Mit ihr und Erik Eitel und Nele Konopka haben wir nämlich vor ein paar Jahren schon einen Comic gemacht mit dem Titel Urheberrechte oder On the Shoulders of Giants. Liebe Julia, ich freue mich total, dass du da bist. Vielleicht könntest du dich kurz vorstellen.
Also herzlichen Dank, Carina, für die Einladung und ich freue mich sehr auf das, was wir heute vorhaben. Dazu gleich mehr. Auf jeden Fall, ich bin Julia Schneider, auch bekannt als Doc J. Schneider. Ich mache Comic-Essays und Artistic Research, so nenne ich das. Also Formate, die zwischen Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft unterwegs sind. Und mein Ansatz ist eigentlich, komplexe Themen für mich so aufzubereiten, dass sie verständlich, visuell interessant und ja auch zum Nachdenken anregen können. Und thematisch interessiert mich künstliche Intelligenz genauso wie gesellschaftliche Fragen bis hin eben zu Recht, wie jetzt hier, oder auch Wirtschaft. Also genauso Schnittstellen, an denen sich Zukunft, Politik und Alltag oft treiben. Und ein Beispiel dafür ist unser Comic, den Carina gerade schon vorgestellt hat. Und da hatten wir sehr viel Freude daran, Grundlagen des ja nicht so trivialen Urheberrechts-Remix-Kultur aufzubereiten und die Frage, wie kreative Arbeit geschützt und gleichzeitig weiterentwickelt werden kann. Wir verlinken den Comic auch nochmal, aber auf jeden Fall ist der Comic auch unter einer freien Lizenz veröffentlicht und so könnt ihr den auch als Diskussionsanstoß in möglichst vielen Kontexten nutzen. Und jetzt, wo KI immer stärker in kreative Prozesse eingreift, worauf wir auch gleich noch kommen werden, stellt sich natürlich auch die Frage, wem gehört ein Werk, wenn Maschinen mittrainieren, was Menschen über Jahrzehnte hervorgebracht haben. Darüber wollen wir gleich sprechen und auf docjschneider.net findet ihr viele meiner Arbeiten, die sich genau solchen Themen widmen und genau, da kommt man auch mit mir ins Gespräch.
Ja, ich finde das total toll, dass du das alles unter eine freie Lizenz gestellt hast und man das dann auch verwenden darf. Du hast sehr viele tolle Comics gemacht, auch so zu wirtschaftlichen Themen. Zum Beispiel hast du den Cum-Ex-Skandal auch sehr gut erklärt und auch feministische Themen für Frauen, damit sie sich im Thema Wirtschaft und Geld auch nochmal einlesen können. Was ist dein neuestes Projekt?
Wir werden bei der Berlin Science Week, also im November, am 8. November, haben wir tatsächlich den Release von unserem neuesten Comic zusammen mit Miriam Bebel und Zoe Brandschick. Und da geht es um Proof of Work. Da geht es um erwiesene Tools sozusagen, die uns helfen, diverse Talente, also uns alle sozusagen gut in Gruppen auf dem Arbeitsmarkt einzugliedern, hört sich blöd an. Also es geht eigentlich darum, fairere und bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu machen, damit das alles ein bisschen besser funktioniert. Die Idee ist sozusagen, dass Diversity, was ja gerade in vielen Stimmen sozusagen als was ganz Negatives, als ein Problem dargestellt wird, so ein bisschen von diesem üblen Ruf zu befreien und auf die Forschung hinzuweisen, die nämlich zeigt, ökonomische Forschung, die zeigt, Diversity ist tatsächlich was, was uns effizienter macht als Gruppe, was uns innovativer macht, was uns resilienter macht. Genau, und da wollen wir halt zeigen, was es für Methoden gibt, wie man diverse Teams bauen und auch leichter führen kann, weil es ist auch gar nicht so einfach. Wir alle haben unsere Blindspots. Und auch wenn es niemand böse meint, zur Diskriminierung kommt schnell.
Oh, das finde ich wieder ein total schönes Projekt, was du dir vorgenommen hast. Wer malt diesmal?
Zoe Brandschick, eine tolle Künstlerin. Und wir haben ganz entgegen des KI-Trends mit diesen ganz perfektionierten Hellblau-Computerbildern, also das ist sehr viel so Bleistiftstil, mit der Hand gezeichnet, ziemlich rough, also ein bisschen farblich unterlegt, aber auch viel grau. Und ich freue mich sehr, diese so wirklich so ganz Cutting-Edge Economic Research aus den besten Journals mit diesem Stil zu verbinden, das finde ich total toll. Und ja, genau, also mehr findet ihr auf comicproofofwork.org oder eben auf meiner Webseite. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ein paar vorbeischauen. docjschneider.net, ja.
Super, total gut. Den Comic, den wir zusammen gemacht haben, der ist auch sehr schön gezeichnet. Da solltet ihr auch auf jeden Fall vorbeigehen und euch den mal angucken. Wir haben, oder du hast dir heute was Schönes überlegt. Und zwar, wir wollen über das Thema Urheberrechte für Künstlerinnen und Künstler vor allem, für Kreative, darüber sprechen. Und diesmal interviewst du mich statt andersherum.
Genau, wird lustig.
Ja, ich hoffe, ich blamier mich nicht. Ich bin ein bisschen unter Druck. Aber ich gebe mein Bestes.
Genau, das ist doch gut. Ja, die Idee ist sozusagen, dass wir Carina jetzt grillen hier. Also sie fragt nicht, sondern ich frage. Und vor allem frage ich zu den Themen, die wir auch in dem Comic Urheberrechte oder On the Shoulders of Giants zeigen. Und genau, noch ganz kurz zu der Kunst. Die hat Nele Konopka gemacht und da findet ihr auch mehr. Auf meiner Website findet ihr auch nochmal ihre Website, nelekonopka.net. Und ansonsten geht es jetzt hier los mit den Fragen zum Urheberrecht. Und ich starte jetzt einfach mal ganz banal, basal. Carina, wen oder was schützt das Urheberrecht denn überhaupt? Also worum geht es hier überhaupt bei dem Recht?
Das ist eine Frage, die ich öfter von Künstlerinnen und Künstlern gestellt bekomme. Ich mache auch so Beratungen für Künstlerinnen und Künstler, kurze Werbung für die Lettre Etage. Dort haben wir uns ja auch kennengelernt, Julia, über diesen Verein, den ich ganz toll finde. Und da habe ich alle paar Monate die Gelegenheit, mal mit Künstlerinnen zu sprechen. Und da wird oft die Frage gestellt, muss ich das irgendwie anmelden oder irgendwie beim Patentamt registrieren oder. Und das Gute am Urheberrecht ist, dass es einfach so entsteht. Also es reicht, dass du einfach kreativ wirst, irgendwas schaffst. Es ist egal, ob es eine Melodie ist, ob es ein Text ist, ein Gedicht, ein Bild. Alles, was du selber schaffst, ist auch dein eigenes Recht und es steht auch dann nur dir zu und nur du kannst dann bestimmen, was damit passiert.
Ich kann mir das jetzt vorstellen bei diesem Podcast, aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Satz sagen, den kannst du dir ja sicher noch nicht schützen lassen oder so, ne? Also ab wann gelten denn die Urheberrechte? Also du hattest gerade schon genannt, dass es da so eine Schwelle gibt. Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, es gibt eine kreative Schwelle, die du erreichen musst. Also so ein Standardsatz wie das Wetter ist heute schön oder so, der ist nicht kreativ genug, dass du sagen könntest, du hast jetzt das Urheberrecht an diesem Satz und kein anderer darf diesen Satz mehr verwenden, ohne dass ich jetzt gefragt werde, ob ich das darf. Muss ein bisschen kreative Leistung eingebracht werden, aber die Schwelle ist sehr niedrig. Also es reicht auch schon ein kleiner kreativer Anteil und du hast schon das Urheberrecht inne. Achso, vielleicht so als Beispiel, meine juristischen Texte, die ich zum Beispiel ans Gericht schreibe, die sind zum Beispiel noch nicht urheberrechtlich geschützt, weil das so lauter Standardsätze sind. Das wäre nur der Fall, wenn ich lauter neue Ideen hätte, die so über den Tellerrand blicken und ich sie irgendwie einzigartig anordnen würde und irgendwie da einen hohen Eigenleistungsanteil hätte. Also bei juristischen Texten ist es sehr schwer, dort die Urheberrechte zu bekommen. Bei allen anderen Bereichen brauchst du nur so ein bisschen kreative Eigenleistung. Die Schwelle ist sehr niedrig, weil das ja auch ein Grundrecht ist und deswegen kann man das schon relativ schnell erreichen.
Vielleicht können wir uns später noch darüber unterhalten, was das eigentlich von so KI-Schöpfungen unterscheidet, so eine persönliche, menschliche, geistige Leistung. Da ist ja gerade auch große Frage, ne? Insofern, also ja. Ein Satz wie, das Wetter ist schön heute, ist noch nicht so besonders kreativ, aber vielleicht sowas wie, Geiz ist geil, ist eben dann schon dann eben so ein einprägsamer Satz, der ein kleiner Werbetext, der durchaus Urheberrechte dann nach sich zieht, ne?
Ja, genau, das ist ein toller Punkt. KI gerne können wir auch jetzt machen, wie du möchtest.
Oh, vielleicht erst später, damit wir erst so ein bisschen besser noch verstehen, was Urheberrechte sind, weil KI ist ja nochmal ein ganz anderes, komplexes und nochmal schwierigeres Gebiet. Gerne. Genau, also was für Urheberrechte gibt es denn überhaupt?
Und zwar, du kannst mit deinem Satz, sagen wir mal wieder, Geiz ist geil, finde ich ganz gut, dass du den jetzt genommen hast. Du kannst darüber bestimmen, wer ihn zum Beispiel übersetzen darf, in welche Sprache, das ist schon ein Urheberrecht. Wer ihn wie verwenden kann, ob der abgeändert werden kann, ob da irgendwo dazwischen noch ein Wort dazwischen gesetzt wird und. Also du hast unglaublich viele Rechte. Du kannst bestimmen, wer das zum Beispiel im Radio vortragen darf, wer das digital vermarkten kann, ob es aufgeführt werden kann, ob es vorgetragen werden kann in einem Vortrag. All das kannst du über deinen Satz, deine Zeichnung selber bestimmen. Und wenn man jetzt zum Beispiel seinen Satz verkaufen möchte oder sein Bild verkaufen möchte, kann man das vertraglich auch ganz genau regeln, was damit passieren darf und was nicht. Und das ist ganz wichtig. In der Regel ist es so, dass wenn man seine Kunst verkauft, dass zum Beispiel der Verlag, der dann dieses Bild oder die Bilder, den Bildband vielleicht verlegen will oder den Gedichtband verlegen will oder das Theaterstück verlegen will und, dass sie einem einen Vertrag geben. Die heißen in der Regel Verlagsverträge. Und in diesen Verlagsverträgen ist dann meistens so eine Liste von A bis Z, so einmal das ganze Alphabet durch. Und da sind dann alle Urheberrechte aufgezählt und die versuchen einem natürlich dann alle möglichst abzukaufen. Aber auch da kann man als Kreative dann sagen, nö, ich möchte jetzt nur die Hälfte dir davon geben oder nur zeitlich beschränkt oder nur für Europa, weil ich möchte es danach noch nach Lateinamerika verkaufen und möchte das selber machen und, und. Also man hat ja im Rahmen der Vertragsfreiheit so viele Möglichkeiten. Es nennt sich ja auch Vertragsautonomie und man muss sich nicht alles wegnehmen lassen. Also man muss selbstbewusst sein und sagen, ich habe das geschaffen, ich kann richtig stolz auf mich sein und ich gebe auch nur das ab, was ich auch vertreten kann.
Das fand ich auch so toll, als du mich damals eben, als wir uns kennengelernt haben, bei Lettretage beraten hast, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, wie viele Rechte das sind. Und du nanntest das, glaube ich, Arschlochverträge, also
ja.
Das Verlagsverträge oder auch Universitätsverträge zum Teil, Forschungsverträge zum Teil eben einfach standardmäßig die Rechtsabteilungen alles nehmen wollen und man da durchaus auch Nein sagen kann und sollte. Und das fand ich total hilfreich, als ich mir das so erklärt hast damals.
Das sage ich immer noch. Also immer, wenn ich mit Künstlerinnen und Künstlern spreche, ich muss immer wieder sagen, es sind echt Arschlochverträge. Mir tun die so leid, ne? Weil die haben so viele tolle Ideen und dann kommt irgendwie so ein kalter Verlag und macht diesen Standardvertrag, genau. Und man weiß gar nicht, ne? Was ist immer so dieses Über- und Unterordnungsverhältnis, in dem man sich gefühlt befindet, weil man möchte seine Kunst natürlich auch verkaufen. Man erhofft sich davon, einen Lebensunterhalt zu haben. Und wenn man Pech hat und die alle abgegeben hat, es ist schwierig, sie teilweise wiederzubekommen. Außer so bestimmte Voraussetzungen treten ein, wie der Verlag macht zum Beispiel jahrelang nichts aus den Rechten, dann kann man die sich unter Umständen wieder zurückkaufen. Da muss man dann aber auch gucken.
War das nicht sogar bei Taylor Swift so, dass die sich neulich ihre erste Platte wieder zurückgekauft hat?
Stimmt.
Hast du das verfolgt?
Ja. Ja.
Die hatte keine Rechte mehr über ihre eigene Platte und hat sie sich dann für ziemlich viel Geld wieder zurückgekauft.
Ja, cool. Die Frau hat natürlich auch das nötige Kleingeld dafür.
Ja.
Finde ich aber einen coolen Move, ja. Wahrscheinlich war sie
ja,
jung.
Ja, und auch ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig das ist, ne? Dass man das eben, wenn man eben jung ist, genau wie du sagst, dann manchmal nicht so ganz überblickt, was es eigentlich bedeutet.
Ja, und das finde ich echt gut, dass sie das zurückbekommen hat. Und genauso kann man auch als Künstlerin, wenn man in der Vergangenheit vielleicht alle Rechte abgetreten hat, einfach mal prüfen lassen, zum Beispiel in so einem Verein, ne, in dem man sich dort beraten lässt und einfach mal schaut, kann ich nicht vielleicht das Recht auf Vortrag wieder zurückhaben, weil ich hätte total Lust, meine Gedichte selber vorzutragen und vielleicht geht das ja, wäre ja toll, ne? Und dann kann man vielleicht nochmal weiter mit seinem Werk noch um was anfangen und machen.
Ich finde eben, das ist wichtig, auch nochmal, was du sagst, dass es eben Beratungsstellen gibt und dass es auch immer keine schlechte Idee ist, sich sozusagen an Organisationen zu wenden. Zum Beispiel im Comic-Bereich gibt es jetzt auch die Comic-Gewerkschaft. Was eine schöne neue Institution ist. Es gibt Verbände und Vereinigungen, BKK etc., wo man sich eben wie Lettretage eben auch beraten lassen kann und so Leute wie Carina, die einem da auch ein bisschen helfen können. Das gut zu wissen.
Ja, und Verdi möchte ich da auch noch nennen. Die haben
Verdi, genau.
Genau, noch eine andere Gewerkschaft. Cool mit der Comic-Gewerkschaft.
Das ist toll, oder?
Ja. Mega toll, ja.
Ja.
Und die können einen dann dabei unterstützen.
Jetzt können wir uns langsam auf das Slippery Feel KI bewegen. Dürfen andere unsere Werke nutzen? Also hier gibt es ja gerade, das haben vielleicht viele von den Hörerinnen verfolgt, gerade große Streitigkeiten um Urheberrechtsverletzungen von KI-Herstellern, wie OpenAI zum Beispiel. Und da gibt es auch aktuelle Prozesse und Entscheidungen in den USA und Europa. Wie sieht es denn da aus, Carina, gerade?
Ja, und zwar OpenAI, das ist ein schönes Beispiel. Nicht nur die, auch andere große KI-Unternehmen, die helfen uns allen im Alltag ja sehr durch ihre Produkte. Und wenn wir dort jetzt eine Frage stellen, kriegen wir ja auch einen Output. Und dieser Output muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, die KI musste irgendwie vorher trainiert werden. Die Datenbank besteht aus irgendwelchen Texten von anderen Leuten oder Bildern, weil die können ja auch Bilder ausspucken. Und das bedeutet, dass diese Unternehmen Werke anderer Leute in die Datenbank einspeisen mussten. Das haben die bedauerlicherweise gemacht, ohne diese anderen Leute zu fragen, ne? Weil Kreative haben nun mal von Natur aus das Urheberrecht an ihren Werken. Das heißt, KIs sind trainiert mit lauter illegalen Büchern, Texten, Gedichten, Aufsätzen, Zeichnungen, Computerprogrammen, weil das hatte ich am Anfang noch gar nicht erwähnt. Auch Software ist ja urheberrechtlich geschützt. Ja, und was wir dann bekommen als Nutzerinnen und Nutzer, an unseren Computern sind unter Umständen Urheberrechte anderer Personen. Das heißt, wenn wir die dann verwenden wollen, müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht die Urheberrechte einer anderen Person verletzen. Ja, und das ist ein riesen Problem. Ich rate dann immer dazu, nutzt mehrere KIs, also nicht nur eine. Überprüft das irgendwie eure Ergebnisse. Wenn es jetzt was Wissenschaftliches ist, dann guckt auch nochmal in eine wissenschaftliche Datenbank. Lasst euch das verifizieren über Fußnoten. Vielleicht habt ihr auch das Glück und irgendwo die Möglichkeit, eine Plagiatssoftware oder sowas zu nutzen. Also ungeprüft KI-Texte zu verwenden, kann echt dazu führen, dass man die Urheberrechte einer anderen Person, einer anderen kreativen Person unter Umständen auch verletzt. Und dann habe ich aber den Schlamassel, ne? Also wenn ich jetzt dann einen Text schreibe mit einer KI und den veröffentliche und der anderen Person fällt das aber auch, weil da ganze Passagen von ihr übernommen wurden, dann habe ich ja das Problem. Und das ist dann nicht so cool.
Also es gibt auch so die Idee mit einem Opt-out. Wie sieht es denn da aus? In Europa wird das ja diskutiert, ob das Urheberrecht hier ausreichend geschützt ist durch Text und Data Mining. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, das Opt-out würde bedeuten, dass ich dem aktiv widersprechen muss. Das heißt, man würde annehmen, dass diese KI-Unternehmen alle Texte nehmen dürfen. Außer jetzt kommt eine Künstlerin oder ein Künstler und sagen, nee, mach das nicht. Und dann müssen diese Texte herausgenommen werden oder Bilder. So funktioniert das Urheberrecht eigentlich nicht. Ne? Es funktioniert eigentlich so, dass man aktiv zustimmen muss, bevor es verwendet wird. Und hier dieses Opt-out dreht das Ganze um. Aber ganz ehrlich, immerhin wird diese Diskussion geführt. Ne? Eigentlich müsste überall eine aktive Zustimmung eingeholt werden. Nur dann frage ich mich, wie dann KI überhaupt gefüttert werden könnte. Also ist auch eine interessante Frage. Genau, und Data Mining ist natürlich ein Riesenproblem, weil da werden dann alle kostenlos verfügbaren Texte aus dem Internet gezogen und verwendet, zum Beispiel. Und ja, wie will man das schützen? Dann müsste man vor jedem Text irgendwie eine Paywall zum Beispiel machen, damit die KI da nicht uneingeschränkt darauf zugreifen kann.
Im Moment werden so automatische Lizenzierungen diskutiert, ne? Also dass du auf deiner Website so ein Programm hast, das dann sozusagen checkt, hier will jemand abgreifen und inwieweit erlaube ich das oder habe ich ein Bezahlmodell und so weiter. Das wird, ist ja auch sehr brisant sozusagen für die ganzen Medienunternehmen, die eigentlich ihr Geld damit verdienen, dass jemand auf ihre Webseite auch geht und darum da in Unternehmen auch Anzeigen schalten. Und das wird ja immer schwieriger, wenn KI-Plattformen einfach sich sozusagen nur Inhalt auch absaugen und dann eben im Chatbot ausgeben, wie bei Google zum Beispiel. Ne? Das ist ja gerade sehr umstritten.
Genau, und man zahlt unter Umständen dann OpenAI oder irgendeinem anderen Unternehmen für die Nutzung dieses KI-Bots, ne, weil man dann die Bezahlversion hat. Und die Journalistin, der Journalist, die da jetzt aufwendig einen Text recherchiert haben und da eine kreative Leistung dran erbracht haben, die gehen dann womöglich leer aus. Gut ist natürlich, dass es Verwertungsgesellschaften gibt, wie die VG Wort zum Beispiel für die schreibende Zunft, nenne ich sie jetzt einfach mal. Das wäre irgendwie total cool, wenn das in Zukunft irgendwie mit eingebunden werden könnte, wenn diese Verwertungsgesellschaften auch diese Entwicklung der KI mit aufnehmen könnten und auch die Künstlerinnen und Künstler auch dafür irgendwie eine Entlohnung bekommen könnten.
Ich glaube, da wird gerade ganz viel auch geguckt, ne? Auch an technischen Lösungen. Aber am Ende des Tages natürlich auch immer die Frage, habe ich das Geld? Das thematisieren wir ja auch im Comic, ne? Habe ich das Geld, eine Firma wirklich zu verklagen, ne? Also ja. Wenn ich jetzt meinetwegen eine Künstlerin, Künstler bin und da müsste ich ja erstmal den Rechtsweg gehen, das ist ja auch gar nicht so leicht.
Ja, ich würde mir das so wünschen, wenn das bei uns in Deutschland passieren könnte, dass eine Künstlerin, ein Künstler Klage erhebt gegen OpenAI oder irgendein anderes Unternehmen, wo erwiesen ihre oder seine Texte verwendet wurden und die dann ja einfach auf Schadensersatz zum Beispiel klagen würde oder darauf, dass sie nicht mehr verwendet werden dürfen. Das wäre echt mal spannend, ja, wenn das jemandem angehen könnte. Bisher warten wir noch darauf. In den USA gibt es das schon. Aber hier wäre das nochmal echt cool.
Und unterscheidet sich da, also kennst du dich da aus, ob sich da das US-amerikanische und deutsche Urheberrecht so grundlegend unterscheidet, dass sozusagen in den USA das einfacher ist für KI-Unternehmen, diese Daten zu nehmen als bei uns? Oder ist das ungefähr gleich schwierig sozusagen?
Also es gibt in den USA, das nennt sich dann Copyright, ne, das Urheberrecht. Es funktioniert ein bisschen anders als bei uns. Ich glaube, Künstlerinnen und Künstler haben nicht so starke Rechte wie bei uns, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also im Detail habe ich das nicht studiert. Aber in Deutschland müsste das eigentlich ganz gut klappen, wenn sich jemand dafür entscheidet, so eine Klage einzureichen, weil es ganz klar ist, dass diese Person das Urheberrecht hat. Ich sehe Probleme in folgenden Punkten. Erstmal nachzuweisen, dass man wirklich die Person ist, die das geschaffen hat. Na, da müsste es irgendwie Belege geben, zum Beispiel Zeugen oder Protokolldateien auf dem Computer, die nachweisen können, dass die Datei schon 2020 oder so das erste Mal erzeugt und geschrieben wurde und, und. Also die Beweisführung, dass man selber die Urheberin, der Urheber ist, das ist so ein Punkt. Und das nächste ist zu beweisen, ob die KI wirklich die Texte von einem selber verwendet. Also das müsste man erstmal schaffen, nachzuweisen. Das ist eher bei uns das Problem, als dass ein Richter oder eine Richterin sagt, hey, also das ist dein Urheberrecht, du kriegst dafür jetzt eine Entschädigung. Also solange dieser Beweis gelingt, müsste das eigentlich bei uns gehen.
Ich glaube, bei zwei Sachen hat es ganz gut funktioniert. Also wenn du dich an den Studio Ghibli-Skandal in USA erinnerst, da hat man einfach sehr schnell gesehen, diese Art von Stil ist so einprägsam, dass das Studio Ghibli, das wurde ja dann auch verboten. Und das andere war, bei Harry Potter Büchern konnten sie auch nachweisen, dass die alle eingespeist wurden, weil die KI relativ sicher wusste, wie es weitergeht. Und durch diese Tricks kannst du sozusagen dann zeigen, aber da brauchst du halt wirklich dann eine sehr berühmte Künstlerin oder Künstler, die das halt dann sehr deutlich machen kann, weil sie halt viele Werke hat oder das dann eben durch so Tests dann gezeigt werden kann. Ne? Mit unserem Urheberrechtscomic würde es ein bisschen schwerer sein wahrscheinlich. Wir könnten es mal probieren. Ja. Aber jetzt nochmal Shoutout an die Hörerinnen und Hörer, die sehr berühmt sind und sehr viel künstlerische Sachen draußen haben. Also mach doch mal diese Klage. Es wäre gut für viele Leute.
Ja, finde ich auch.
Jetzt haben wir hier nochmal vielleicht ein bisschen anderes Thema. Und zwar, wenn wir ein Zitat haben, zum Beispiel in einem Text, ja. Wir haben auch ein Zitat benutzt in unserem Urheberrechtscomic zum Beispiel. Warum dürfen wir das dann eigentlich nehmen? Also wenn das doch eigentlich ein geistiges Eigentum von jemand anders ist, ohne die Person zu entschädigen. Wann dürfen wir es nehmen und inwieweit?
Das Urheberrecht, könnte man sagen, besteht auf zwei Ebenen. Also die erste Ebene ist, darf ich das verwenden überhaupt? Und die zweite Ebene ist, muss ich die Person nennen oder nicht? Das sind zwei Ebenen, die müssen immer eingehalten werden. Diese erste Ebene, darf ich das überhaupt verwenden? Die kann ich mit Ja beantworten, wenn ich zum Beispiel die Person gefragt habe. Na, also wenn ich dich jetzt, okay, du hast deine Comics jetzt unter freie Lizenz gestellt, aber sagen wir mal, du hättest irgendwas ohne freie Lizenz und wenn ich dich frage, du Julia, darf ich diesen Text hier von dir verwenden und du sagst ja, dann habe ich die Erlaubnis und dann darf ich den auch verwenden. Wir könnten auch mündlichen Vertrag oder schriftlichen Vertrag schließen oder du machst es unter eine Lizenz und dann kann ich das sowieso verwenden, weil das ist ja dann quasi deine Erlaubnis, das in diesem Rahmen zu nehmen. Oder wenn Autorinnen und Autoren oder überhaupt Künstlerinnen und Künstler seit 70 Jahren verstorben sind, dann kann man deren Werke auch benutzen. Das fällt dann immer auf, wenn der 70. Todesjahr ist, dass dann viele unterschiedliche Verlage dann dasselbe Buch rausbringen. Das merkt man dann immer. Oder man kann auch gemeinfreie Werke nehmen, also die zum Beispiel so Stockfotos, Stockvideos und so weiter, die sind ja auch unter freien Lizenzen, die kann man dann auch verwenden. Und das Zweite ist dann, man gibt an, also man nimmt dann diesen Satz, hat schon die Erlaubnis, die Lizenz oder es ist Stockfoto oder sowas und schreibt dann dahinter, die Urheberin ist so und so. Dann hat man beide Ebenen erfüllt und dann ist es auch legal, ein Zitat, ein Bild und so weiter von der Person zu verwenden. Bei uns im Comic haben wir jetzt einen Satz. Wir haben angegeben, von wem der Satz ist. Das ist nämlich gleich der erste Satz bei uns im Comic. Und diese Person, die lebt nicht mehr und aus diesem Grund durften wir das verwenden. Wobei, auch da muss man drauf aufpassen, wenn die Person schon gestorben ist, die hat nach ihrem Tod auch Persönlichkeitsrechte. Also man darf auch eine verstorbene Person nicht verunglimpfen. Das sind so kleine Feinheiten, aber man kann manchmal Sätze aus anderen Büchern verwenden. Es gibt so eine Faustregel, das ist jetzt nichts Offizielles, aber man sagt so, Pi mal Daumen ist ein Satz okay, aus einem anderen Werk zu nehmen, außer es ist jetzt irgendwie so der zentrale Satz des Werkes. Dann dürfte man den nicht nehmen, ansonsten ist ein Satz okay. Es gibt auch für andere Werke so eine Schwelle. Und das haben wir auch in unserem Comic nochmal hingeschrieben. Und zwar bei Bildern sind es 125 Kilobyte oder 15 Sekunden einer Audio- oder Videodatei oder 160 Zeichen eines Textes, ne, was Pi mal Daumen so ein Satz ungefähr ist. Das wird so toleriert als Bagatellschranke gesehen.
Und ich hatte auch so verstanden, wenn es die künstlerische Auseinandersetzung erfordert, dass es dann auch mal länger sein darf, wenn man zum Beispiel eine Arbeit schreibt über ein Werk, oder?
Ja, genau. Danke, dass du das nennst. Das ist nämlich eine kleine Revolution in unserem Urheberrecht. Als unser Comic nämlich erschienen ist, gab es nämlich gerade eine Urheberrechtsreform und da wurde die Pastiche eingeführt. Die Pastiche kommt aus dem Französischen und ist eine Kunstform, die es erlaubt, andere Werke zu nehmen und zu verändern. Und zwar so, dass etwas Neues entsteht, aber man natürlich das Alte noch wiedererkennt. Und das ist erlaubt. Also das ist eine Neuerung. Und das sieht man zum Beispiel auf Social Media regelmäßig, dass Videos von anderen Personen genommen werden und daraus etwas Neues kreiert wird. Und das ist okay, weil das ist unter Umständen dann eine Pastiche und das ist erlaubt.
Deswegen kann man zum Beispiel auch bei Insta oder so Musik kurz noch dazu nehmen, ne? Ohne dass man jetzt jedes Mal Geld an die Künstlerin oder den Künstler zahlt. Ein kurzes Snippet kann man doch immer dann nehmen, oder?
Ja, so ganz kurz, aber da ist auch das Problem, da gab es in der Vergangenheit auch schon Abmahnungen, wenn die Snippets zu lang wurden oder wenn sie nicht abgeändert wurden. Ne? Also auch Musikkünstlerinnen und Künstler können ja Musik von anderen nehmen und zum Beispiel einen anderen Text drauf machen, eine andere Melodie drauf machen und so weiter. Das wäre dann schon wieder die Pastiche. Aber wenn da alles so originalgetreu ist und es einfach nur verwendet wird, dann muss man echt aufpassen, dass man nicht Urheberrechtsverstöße begeht, ja.
Noch eine Sache zu den offenen Lizenzen. Also ich benutze ja selber Creative Commons Lizenzen ganz gerne. Da gibt es allerdings auch immer eine große Grauzone. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, was ich gerne würde, weil ich es interessant fand. Mein ersten Comic We Need to Talk AI, der mit Lena Sial entstanden ist und worüber wir uns ja auch kennengelernt hatten damals, wurde unter einer Creative Commons Lizenz für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch veröffentlicht. Und in der Folge haben dann relativ viele DAX-Unternehmen, also wir reden über Bosch oder Lufthansa oder über Daimler und so weiter, das für ihre privaten Intranets als Schulungsmaterial benutzt. Und das wurde zum Beispiel auch von der Charité wird da benutzt und so, das, wo wir das gut finden, also wo wir das schön finden oder auch an den Unis, wenn uns Profs schreiben oder Lehrerinnen für Schulen, da haben wir normalerweise immer gesagt, klar, es ist jetzt nicht ganz privater Bereich, aber wir finden das gut oder wenn ihr ein bisschen Budget habt, dann gebt uns was, ansonsten könnt ihr das nehmen. Aber wir hatten ein Problem bei den großen DAX-Unternehmen, weil wir gesagt haben, finanzieren wir unseren Comic ja für den privaten Bereich und querfinanzieren den über kommerzielle Projekte, eben wie Ausstellungen oder Talks. Und auf der anderen Seite nehmen wir natürlich damit auch bezahlten Künstlerinnen oder Schulungserstellern Arbeit weg und sozusagen machen da so Dumping, was wir auch nicht wollten. Und da fand ich die Creative Commons Lizenz ein bisschen verwaschen und hatte das Gefühl, das muss man irgendwie noch klarer machen, dass privater Bereich halt nicht Schulungsmaterial für Lufthansa bedeutet. Deswegen wir dann auch die Lizenz in den folgenden Comics immer noch mal so ein bisschen abgeändert haben, dass klar wurde, nee, ihr dürft es zum Beispiel auch nicht remixen, was ich beim ersten Comic noch erlaubt hatte.
Ja, diese Creative Commons Lizenzen, da gibt es verschiedene. Das ist ein internationaler Standard. Da muss man auch mal auf das Jahr gucken, weil die ändern sich so alle paar Jahre, dass man vielleicht das aktuellste Jahr nimmt. Und jetzt habe ich mal gerade nachgeguckt, unser Urheberrechtscomic, der ist Namensnennung. Also man muss angeben, wer die Autorinnen und Künstlerinnen sind. Nicht kommerziell. Keine Bearbeitungen. Das sind jetzt die Kriterien. Und klar, so ein Schulungsvideo von Lufthansa, Bosch und Co., das ist nicht mehr nicht kommerziell. Das ist eindeutig kommerziell, weil die verdienen ja Geld irgendwie damit. Und dann so ohne zu fragen, dürfen sie es dann nicht benutzen. Nur im Rahmen der Lizenz. Wenn zum Beispiel ich jetzt mit meiner Familie am Geburtstagstisch sitze und mit denen jetzt über Urheberrechte sprechen möchte, dann kann ich das verwenden. Oder privat, wenn ich das meinen Kindern erklären möchte oder sowas, ja. Oder meinen Freundinnen beim Kaffee trinken oder sowas. Das ist dann alles erlaubt, weil das natürlich Bildung ist. Also du stellst da mit deinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen du Comics machst, Bildung zur Verfügung. Genau, darum geht's ja.
Ich glaube, wir sind jetzt schon relativ intensiv durch das Tal des Urheberrechts geritten. Hast du noch was, was dir auf der Seele brennt, was du noch den Leuten sagen möchtest, bevor wir den Comic lesen?
Ah, vielleicht noch eine Sache, die mir einfällt, weil mich das regelmäßig traurig macht. Wenn man jetzt beschäftigt ist bei einem Unternehmen, ne, wir haben jetzt zum Beispiel großen Unternehmen genannt, und man hat dort einen Arbeitsvertrag, ist dort aber künstlerisch oder kreativ tätig, dann muss dieser Person bewusst sein, dass das Arbeitsrecht das in der Regel so regelt, dass die kreativen Rechte an den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin übergehen. Das ist noch so ein wichtiger Punkt, ne? Also, dass man sowas vielleicht auch vertraglich regelt vorher, bevor man dann sein ganzes Herzblut reinsteckt und vielleicht einfach eine Vereinbarung trifft, was mit diesen Rechten ist, dass man da vielleicht dran beteiligt wird und.
Ja, ich hatte es vorhin nochmal angewiesen mit den Universitätsverträgen, weil ich habe ja auch ein paar Comics, wo Leute mitgemacht haben, die an Universitäten oder Forschungsinstituten beteiligt sind. Und wenn die nicht aufpassen, dann möchte die Rechtsabteilung der Universität die kompletten Rechte, die kompletten Urheberrechte für diesen Comic haben. Wobei ich weiß auch nicht genau, wie es ist, wenn man forscht und dann macht man Forschungspapier. Wem gehören denn dann die Urheberrechte? Also gibt es dann auch Urheberrechte, wenn man Forschungspapier schreibt?
Ja, auch als Wissenschaftlerin, ja, kannst du Urheberin werden. Du musst halt nur eine Eigenleistung erbringen und die irgendwie anders anordnen. Also du musst da irgendwie eine Eigenleistung haben und es muss da vorher keiner von dir gemacht haben. Und es kennzeichnet ja Wissenschaft aus, dass da neue Sachen hervorgebracht werden. Und dann bist du die Urheberin daran, aber da gibt es wahrscheinlich immer einen Arbeitsvertrag, der dann sagt, die Urheberrechte gehen an den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin über, ja.
Könnten wir so zusammenfassen, je mehr eigene kreative Gestaltung, je weniger finanzielles Interesse, desto erlaubter sozusagen. Können wir das so sagen beim Urheberrecht?
Im Sinne von, dass man die verwenden kann?
Also genau, dass man andere Werke nutzen kann, je mehr man selber daran kreativ arbeitet und je weniger finanzielles Interesse man damit verfolgt.
Genau, ja, das kann man definitiv so sagen, ja. Desto erlaubter ist es, ja.
Okay.
So aus Faustformel.
Ja.
Okay. Julia, du hast es gerade angekündigt, wir wollen noch den Comic lesen. Wie machen wir das? Möchtest du als erprobte Comic-Vorleserin?
Ich lese ihn gern.
Ja?
Es ist natürlich schade, wenn wir die tollen Bilder von Nele dazu nicht sehen, aber ich würde einfach einladen wollen, die sich dann dazu anzugucken.
Vielleicht gelingt mir das noch, das so auf YouTube dann darzustellen, dass ich sie parallel, während du sprichst, dass ich sie einblende. Das würde ich noch machen, da hast recht, ja.
Okay, also wir fangen an. Urheberrechte oder On the Shoulders of Giants. Erstens, can't we all see further because we stand on the shoulders of giants? Das ist ein Zitat von Newton und wir hatten es ja schon besprochen, wir dürfen das jetzt hier in diesem Kontext benutzen, von 1675 übrigens. Gleichzeitig sind schöpferische Leistungen wertvoll und von irgendwas müssen auch Kreative die Miete zahlen. Urheberrechte dienen dem Schutz unserer eigenen geistigen Werke, zum Beispiel Bilder, Texte, Choreografien, Musik, Software oder Wissenschaft. Sie treten automatisch in Kraft, sobald wir etwas Eigenes mit etwas kreativer Ausdruckskraft erschaffen. Die unterste Grenze nennt man kleine Münze. Als UrheberIn dürfen nur wir über die Nutzung und Vermarktung unserer Werke entscheiden. Nur uns gebührt der Fame und das Recht zu wissen, was mit unseren Schöpfungen passiert. Andere Personen oder Unternehmen dürfen unsere Werke nicht einfach kopieren, auch nicht in leicht abgewandelter Form als ihre eigenen ausgeben oder damit Geld verdienen, bis 70 Jahre nach unserem Tod. Dann werden sie gemeinfrei. Klar können wir die Nutzung auch gestatten durch eine spezielle Erlaubnis, einen Vertrag oder eine offene Lizenz. Vorsicht übrigens vor Arbeits- und Verlagsverträgen. Das können manchmal ziemliche Arschlochverträge sein, die uns kaum Rechte lassen. Generell gilt, jede medientechnische Innovation führt zu Urheberrechtsdiskussionen. Von den ersten öffentlichen Bibliotheken über Fotokopierer bis zu usergenerierten Content oder non-fungible Tokens, weil sie, Achtung, immer auch verändert, wie wir kreative Werke verschaffen, verbreiten und verwerten. Heute müssen Internetplattformen wie YouTube, Facebook oder TikTok hochgeladene Dateien durch Upload-Filter auf Urheberrechtsverletzungen prüfen. Bagatellschranken erlauben anderen eine geringfügige nicht kommerzielle Nutzung im Social Web. Nicht mehr als 50% unseres Werkes, 125 KB Bild, 15 Sekunden Audio-Video, 160 Zeichen und vergütet durch die Internetplattform. Zitate in Texten dürfen länger sein, wenn die künstlerische Auseinandersetzung das erfordert, zum Beispiel ein Gedicht in einer Gedichtsinterpretation. Paraphrasieren ist immer okay, wenn du es fürs Verständnis beim Schreiben brauchst, auch mehr als 160 Zeichen. Und seit August 2021 erlaubt uns das Urheberrecht etwas wirklich radikal Neues, wenn wir uns kreativ mit einem Werk auseinandersetzen, dem Pastiche. In diesem Fall dürfen wir fremde Werke nicht nur parodieren, sondern auch remixen, samplen, verfremden und das ohne Erlaubnis, Beschränkung und Vergütungspflicht, online und offline, privat und teils sogar kommerziell. Je mehr eigene kreative Gestaltung, je weniger finanzielles Interesse, desto erlaubter. Das müssen wir im Einzelfall immer wieder neu diskutieren und die Gerichte auch.
Das hast du richtig schön vorgetragen. Vielen Dank. Da hatten wir jetzt auch gerade den Abschlusssatz noch aus unserem Gespräch. Schön.
Genau, und da sieht man auch nochmal, wie stark jetzt KI da nochmal eingreift. Also man kann auf jeden Fall sagen, KI ist eine medientechnische Innovation, genauso wie ein Fotokopierer oder eine Bibliothek oder usergenerierter Content. Und KI verändert sehr stark, wie wir kreative Werke erschaffen, verbreiten und verwerten. Das ist total deutlich, ne? Und deswegen ist es gerade so umstritten sozusagen, inwieweit wir mit KI remixen, samplen, verfremden, ohne Vergütungspflicht dürfen, online, offline. Es wird einfach gerade wieder neu verhandelt, genau wie bei früheren Innovationen.
Ja, das stimmt. Ich finde den Punkt echt smart, dass du ihn damals aufgenommen hast in den Comic. Und danke, dass du jetzt im Gespräch auch unseren Comic ein bisschen upgedatet hast. Also ich meine, du hattest das Thema KI ja schon seit Jahren im Kopf, aber irgendwie bei der Erschaffung dieses Comics hatten wir das noch nicht so. Da war
Genau, das war vor 4 Jahren und da waren die LLMs noch nicht da. Genau, das war noch vor ChatGPT. Also das ist schon gut gealtert, das hat schon gut in die Zukunft geschaut durch die Upload-Filter. Aber es wird halt einfach nochmal deswegen so schön, jetzt nochmal die Folge zu machen, weil es dadurch nochmal deutlich wird, wie wichtig das Urheberrecht ist, aber auch, dass es immer wieder neu verhandelt werden muss.
Genau, ich weiß noch, NFTs war damals so der heißeste Scheiß.
Genau, es war ja während Corona, ne? Weißt du noch?
Das stimmt. Schön, dass du da den Weitblick hast und das gleich mit reingenommen hast. Ja, liebe Julia, ich danke dir sehr, dass du mir damals die Möglichkeit gegeben hast, daran mitwirken zu dürfen. Es hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich finde das toll, dass wir heute nochmal die Folge dazu aufgenommen haben, weil dieses Thema ist für uns beide echt ein Herzensthema, dass wir das nochmal aufnehmen konnten und nochmal besprechen konnten.
Ich finde es auch total schön, dass wir das damals zusammen gemacht haben und habe mich auch sehr gefreut über die Folge heute.
Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns auch sehr gerne eine gute Bewertung in eurer Lieblings-Podcast-App. Ihr könnt uns zum Beispiel per E-Mail erreichen unter hallo@dasu.law. Dasu ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite www.dasu.law. Zur Redaktion gehören Lynn Böttcher und Karina Filusch. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinders. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu Dasu hatte Axel Jörs. Bei der Konzeptionierung unterstützte uns Susan Stone. Das Cover hat Elen Baum gestaltet.